weil eben dieser hohe Vergesellschaftungsgrad schon da war. Das heißt, Defizit Spending, und das ist ja bis heute so, Momente staatlicher Globalsteuerung, Geld- und Zinspolitik, öffentliche Investitionen, nachfrageorientierte Welfare-Politik, das wurde schon zur Stütze des normalen Akkumulationsprozesses. Man könnte es, wenn man es jetzt auf die tiefen Dimensionen bringt, weil auf der einen Seite eben diese ungeheuer hohe Vergesellschaftungsdimension schon da war, also sich qua Produktivkraftentwicklung selber hergestellt hat. Auf der anderen Seite, weil das schon verbunden war mit einer Entwertung des Werts, das heißt einer Verminderung der produktiven Substanz in diesem marxischen Sinne, und das ständig ausgeglichen werden muss durch immer höhere Vorfinanzierung, durch immer größere Kreditfinanzierung und dann eben auch nicht mehr nur auf der Kapitalseite selber, sondern auch auf der Seite der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Das, was bei Hilferding dann sehr ausführlich unter dem Begriff des fiktiven Kapitals dargestellt wird, das bei Marx ja schon im dritten Band in diesen zwei Formen dargestellt wird. Auf der einen Seite eben die Form der Eigentumstitel, die sozusagen neben das real investierte Kapital treten, dass es sozusagen in Form der Aktientitel so aussieht, als würde das Kapital zweimal existieren. Auf der einen Seite in den real investierten, da ist es ja eigentlich, das Geld ist weg, das hat man ausgegeben für Produktionsmittel, für Maschinen, für Arbeit, Arbeitskraft. Und auf der anderen Seite scheint es aber in Form des Eigentumstitels, der zirkuliert, immer noch zu existieren in einer quasi in Geldform. Das analysiert der Hilferding ganz genau. Und das ist eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem großen Maßstab, hat sich da im Fordismus herausgebildet. Ja, wenn das jetzt aber verbunden ist mit diesem Entwertungsprozess, diesem säkularen, und dieser Entwertungsprozess eine neue Qualität in der und durch die dritte industrielle Revolution gewonnen hat, dann musste eigentlich das Faktum eintreten, dass diese keynesianische Steuerung erlischt, dass die ihre Fähigkeit zur Regulation verliert, und zwar nicht allein in der Form, dass der Staat diese Finanzierung nicht mehr tragen kann, dass er also durch die Verminderung der Mehrwertproduktion, die er abschöpfen kann in Form von Steuern oder auch in dem Kredit, den er aufnimmt, dass da ein Missverhältnis eintritt, dass er also zu immer größeren Kreditaufnahmen gezwungen ist, weil er, wenn er zu viel Steuern abschöpft, er den Verwertungsprozess erst recht erdrosselt. Und auf der anderen Seite, dass auch auf der Ebene des Kapitals selber, der kapitalistischen, der unmittelbaren kapitalistischen Reproduktion, diese Vorfinanzierung in ein immer größeres Missverhältnis tritt zu dem, was noch realisiert werden kann. Das heißt, auf beiden Seiten, sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch auf der Ebene des Staates, tritt dieses Kreditproblem. Also das im Grunde ja nichts weiter ist als die vorübergehende Substituierung, der Ersatz der Realverwertung durch vorweggenommene zukünftige Verwertung in Form von fiktivem Kapital, sowohl in Form des Staatskredits als auch in Form eben des Unternehmenskredits. Ja, und in dem Maße, wie es hier brüchig wird, tritt natürlich auch das Problem auf, dass das, was der Hilferding noch als Kontrolle, Finanzkapital als Kontrolle des Geldkapitals, des auch verselbstständigen Geldkapitals über die Realökonomie, über den realen Verwertungsprozess, wo es also darum ging, die Kontrolle über die Abschöpfung des Mehrwerts, Kontrolle darüber, was wird reinvestiert aus realer Mehrwertproduktion, was wird in Form von Dividende ausgeschüttet, diese Kontrolle darüber, die wird gewissermaßen in der dritten industriellen Revolution gegenstandslos, wenn also diese reale Mehrwertproduktion gar nicht mehr in ausreichendem Maße stattfindet. Qua Entwertung des Werts, qua Entsubstantialisierung des Kapitals, weil die andere Seite desselben Prozesses ist ja, dass die Arbeit jetzt wirklich in großflächigem Maßstab rausgenommen wird aus dem Produktionsprozess. Die Folge davon ist, das habe ich also versucht in dem Weltkapitalbuch genau zu beschreiben, ist etwas scheinbar Seltsames, nämlich dass das, was der Hilferding schon andeutet, was da eigentlich passiert, das Finanzkapital ist ja eigentlich zirkulativ orientiert. Es geht ja um diese Eigentumstitel, die zirkulieren. Und solange das noch verbunden ist mit einer Kontrolle über des Finanzkapitals über die Realakkumulation, ist der Zusammenhang noch nicht ganz zerrissen. Da ist er noch da. Jetzt aber in der dritten industriellen Revolution beginnt genau dieser Zusammenhang zu zerreißen. Und das heißt, es geht in einem viel größeren Maßstab und in viel größerem Maße als zu den hilferdingschen Zeiten oder auch erst recht zu Zeiten des Hochfortismus nach dem Zweiten Weltkrieg, geht es jetzt immer mehr um Zirkulationsgewinne. Weil wenn reale Verwertung nicht mehr ausreichend stattfindet, verlagert sich das Geschehen immer mehr auf die Zirkulation. Und zwar mit einer gewissen Konsequenz auf die Zirkulation, das ist ja schon vorbereitet durch die Eigentumstitel des Finanzkapitals, also Aktien oder Immobilientitel und anderes, aber vor allem Aktien, die Agglomeration des großen Aktienkapitals, da beschleunigt sich die Zirkulation. Als das Ganze noch Kontrolle über die Realakkumulation war, als es noch verbunden war mit Kontrolle über die reale Mehrwertschöpfung, da war die Zirkulation der Aktien, hat eine relativ geringe Rolle gespielt. War relativ langsam. Viele Leute, auch gerade institutionelle Anleger, gerade eben das Bankkapital, das in den Industriegesellschaften mit drin saß, haben das eigentlich über lange Zeiträume hinweg gehalten, als Kontrolle eben. Um die Kontrolle über die Ausschüttung der Dividenden zu haben und die Reinvestition, was ja den Realakkumulationsprozess voraussetzt. Und genau indem das zerreißt in der dritten industriellen Revolution, beschleunigt sich die Zirkulation der Eigentumstitel. Und es wird immer wichtiger, einen Differenzgewinn in der Zirkulation zu erzielen. Das heißt, man kauft jetzt Eigentumstitel in der Zirkulation nicht mehr auf, um eine Kontrolle über Realakkumulation und über Mehrwertschöpfung und damit Gewinnausschüttung zu bekommen, sondern man kauft Eigentumstitel auf, um sie in der Zirkulation teurer zu verkaufen. Weil der Hauptgewinn, der hauptsächliche Gewinn scheinbar, was natürlich letztlich gesellschaftlich gar nicht möglich ist in der Gesamtreproduktion, aber erstmal so erscheint, Gewinne hauptsächlich noch in der Zirkulation gemacht werden. Und das bedeutet, weit über den traditionellen Aktienhandel hinaus, der beschleunigt sich nicht nur ungeheuer, also es werden immer ein immer größerer Teil der Aktien ist unaufhörlich in der Zirkulation und die Zirkulation wird immer schneller, sondern gleichzeitig ist es so, dass auch in Verbindung damit Unternehmen, ganze Unternehmen und Unternehmensteile selber geh- und verkauft werden. Nicht mehr bloß die Eigentumstitel. Und das ist eigentlich das, was diese ganzen Übernahmeschlachten seit den 90er Jahren, feindliche Übernahmen und alles, was da verbunden ist, das ist nichts weiter als eine Umschaltung von der Realakkumulation, die nicht mehr ausreichend stattfindet, auf die Zirkulation der Eigentumstitel und von der Zirkulation der Eigentumstitel in Form der Scheine, der Aktienscheine, hin zur Zirkulation ganzer Konzerne, ganzer Unternehmensteile. Das also beispielsweise, man könnte fast sagen, Unternehmen werden jetzt gehandelt wie Schweinehälften. Es gibt einen Unternehmensmarkt, wo zum Beispiel hat verschiedene Erscheinungsformen. Eine Erscheinungsform davon ist, dass beispielsweise große Konzerne anfangen, sich selber auszuschlachten, indem sie bestimmte Unternehmenssparten in die Zirkulation auf dem Unternehmensmarkt werfen, um sich über den Verkauf dieser Unternehmensteile zu sanieren. Also etwa, dass Siemens Infineon abgespalten hat, war der Versuch, so nicht besonders gewinnträchtige Sparten einfach loszuwerden und in die Zirkulation auf dem Unternehmensmarkt zu werfen. Und umgekehrt, dass es immer sich über diesen Prozess auch ein neuer Begriff von Investment herausbildet. Finanzinvestment im Sinne von rein zirkulativen Pseudo-Investitionen. Das heißt, es wird nicht etwa eine Investition gemacht oder finanziert für jemand anders in neue Produktionsmittel, in neue Gebäude, neue Maschinen, zusätzliche Arbeitskraft, sondern Investment heißt dann Investition in die Zirkulation von Unternehmenstiteln. Oder von ganzen Unternehmen. In dem Maße, wie das auf den Weg gebracht worden ist, mangels realer Wertsubstanzproduktion, kamen eben dann diese Übernahmeschlachten. Da geht es sicher auch realökonomisch noch darum, zum Beispiel in der verschärften Konkurrenz aufgrund der schrumpfenden Substanz insgesamt, Konkurrenten zum Beispiel aufzukaufen, um sie stillzulegen und damit Marktmacht zu behaupten. Aber es geht eben auch darum, überhaupt über diese Zirkulation von Unternehmen Differenzgewinne in der Zirkulation zu machen, weil man es eben realökonomisch nicht mehr herkriegt. Das heißt, diese ganzen Übernahmeschlachten, die laufen ja alle darauf hinaus, dass dann die übernommenen Unternehmen selber ausgeschlachtet werden und erneut in die Zirkulation geworfen werden. Und dieser Prozess erzeugt nun als ideologische Reaktion, jetzt ganz auf dieser politökonomischen Ebene, nämlich zurück zum Keynesianismus, zurück zu der staatlichen Steuerung als Deus ex machina und bis tief in die Linke rein, die eben diese keynesianische Ideologie schon längst auch verinnerlicht hat und übernommen hat, wo also das eigentlich anachronistisch ist, weil die bürgerliche, die offizielle VWL-Theorie hat den Keynesianismus aus den genannten Gründen ja schon abserviert, man hat gesehen, so geht's nicht mehr. Und jetzt glaubt die Linke das auch wie eine Fundsache. Es ist nicht mehr so wie noch in 60er, 70er Jahren, dass der Keynesianismus als Konkurrenz erlebt wird, den man bekämpfen muss, weil er eben nicht über den Kapitalismus hinaus will und man als Marxist irgendwie ja drüber hinaus will, sondern jetzt ist man plötzlich selber Keynesianer, weil das als das Äußerste der linken Gefühle erscheint, während man in Wirklichkeit bloß ein anachronistisches gewordenes Konzept der bürgerlich, der kapitalistischen Reproduktion selber aufgeglaubt hat. Jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, nämlich, jetzt wird es noch schwieriger mit der Ideologiebildung, denn das, was ich bis jetzt gesagt habe, war ja nur auf der Ebene einer Analyse dessen, was real an Veränderung auf dieser objektiven Ebene, dieser Krisenebene in der dritten industriellen Revolution stattfindet und sozusagen die erste ganz enge ideologische Reaktion darauf, diese Rekapitulation des keynesianischen Paradigmas, die aber da völlig ins Leere geht, weil es mit der dritten industriellen Revolution eben nicht mehr kompatibel ist. Jetzt kommt aber was noch viel Entscheidenderes hinzu für Ideologiebildung und damit auch Ideologiekritik, denn es gibt ja auch nicht nur diesen Filter dieses keynesianischen Paradigmas und als entsprechende Reaktion auf diesen neuen Krisenprozess, dieses neue rein zirkulative Finanzkapital, sondern es gibt ja auch die spezifisch nationale Geschichte. Und die ist auf jeden Fall präsent. Nicht in dem Sinn, dass sich hier einfach analog was wiederholt. Aber es gibt eben eine spezifisch deutsche Geschichte und eine spezifisch französische oder eben auch eine spezifisch japanische Geschichte des Kapitalismus und seiner Durchsetzung. Und zwar durch alle Phasen hindurch, die dieser Prozess durchgemacht hat. Und jetzt kommt es eben darauf an, gerade in der Analyse von Ideologiebildung und Ideologiekritik, das mit zu berücksichtigen. Denn die Krisenreaktionen sind auch unterschiedlich und die Ideologiebildungen, und die sind eingefärbt von der jeweiligen nationalen Geschichte. Ich möchte es jetzt nochmal auf die Auseinandersetzung von vor 2 Jahren mit den Antideutschen ganz kurz mal ein Schlaglicht werfen. Es war nicht nur ideologiekritischer Reduktionismus, also die Kritik dran, dass hier sozusagen die Ideologiekritik nicht mehr in Beziehung gesetzt wurde zu der Analyse der kategorialen und auch konkreten Entwicklung, zu dem konkreten Krisenprozess, wo sich ja auch was verändert, wo das nicht einfach dasselbe ist wie vor 50 oder vor 100 Jahren, sondern dass eben eine andere Modulation annimmt, diese ideologische Struktur und diese ideologische Reaktionsbildung, sondern da findet eben auch nicht einfach diese Wiederholung im Sinne von dem, was meinetwegen in dieser antideutschen Ideologie, also wurde gesagt, jetzt kommt das Vierte Reich, jetzt wird die Krise, ist wieder eine Krise, okay, ist eine Krise, wird es halt wieder durch Krieg gelöst, jetzt wird halt wieder die EU und der deutsche Führung gegen die USA sich stellen und das ist halt der klassische imperiale Konflikt etc. Den ganzen Prozess der Globalisierung, der auch Transnationalisierung des Kapitals, der aus dieser selben Krise sich herausentwickelt hat, vollkommen unterbelichtet, gerade diese Seite der Analyse der objektiven Entwicklung und von daraus ein einfacher Analogieschluss. Jetzt wiederholt sich halt die Geschichte. Ne? Aber die Geschichte wiederholt sich eben nie, sondern es findet alles in einer neuen, veränderten Konstellation statt. Nicht mehr in der Konstellation einer nationalen Formierung, die Herausbildung des Finanzkapitals, die Herausbildung des keynesianischen Paradigmas, überhaupt der Ausdehnung von Staatsintervention, war ja verbunden mit dem Einwachsen des Kapitals als nationaler Kapitalstock in einen nationalökonomischen und nationalstaatlich regulierten Zusammenhang. Und die Krise der dritten industriellen Revolution, in dem Maße, wie sie darin besteht, das Kapital zu entsubstantialisieren, diese Verlagerung auf die zirkulative Sphäre zu nehmen, globalisiert sich das auch. Also findet eine Herausbildung transnationaler Reproduktionsstrukturen des Kapitals statt und wird dieser keynesianische, die Voraussetzung der keynesianischen Regulation in die Luft gesprengt, auch auf dieser formellen Ebene. Dass also der nationalökonomische und damit nationalstaatliche Zusammenhang sich auflöst. Das heißt, der Nationalstaat löst sich nicht auf, aber seine Regulationsfähigkeit in Bezug auf die kapitalistische Reproduktion löst sich auf. Da ist dann eben diese Wiederholung von Vergangenheit einfach ausgeschlossen, weil das in einer neuen, veränderten, auch qualitativ veränderten Konstellation stattfindet, gerade auch der Krise. Aber da werden dann eben zusammen mit dem Keynesianismus als ideologische Reaktion auch Momente der Vergangenheit abgerufen als vermeintliches Gegenbild. Und das ist jetzt nicht einfach nur der Keynesianismus, wie überall in der Welt, also in der westlichen Welt, dass die Linke dann keynesianisch wird oder überhaupt auch in die kritischen Stimmen oder die angstvollen Stimmen in der VWL dann sagen, um Gottes Willen, ein bisschen mehr Keynesianismus, weil sonst kommen wir ja in Teufelsküche, sondern eben auch die spezifisch nationale Geschichte dann in dieser Krise abgerufen wird. Und in Deutschland ist es eben diese spezifisch deutsche Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus, mit ähnlich, wenn auch in anderer Weise besetzt wie in Frankreich oder auch in Japan, die stärkere, von Anfang an stärkere Betonung der staatlichen Regulation. Staatseingriffe waren eben in Frankreich schon seit der Französischen Revolution, staatliche Kontrollansprüche, wie ja überhaupt in Frankreich schon von der großen Revolution her, der Citoyen, der Staatsbürger gegenüber dem Bourgeois, überdeterminiert, überbetont worden ist, genau umgekehrt wie in der angelsächsischen Welt. Der Rousseau hat ja den Bourgeois verachtet, also schon in der Aufklärung, in der europäischen, war diese Gewichtung so vorgenommen. Und von daher auch diese stärkere Betonung der staatlichen Regulation. Das heißt, auch in der weiteren Fortsetzung dieser Geschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Fordismus war in Europa, in dem Maße, wie er sich herausgebildet hat, viel stärker von vornherein mit staatlichen Regulationsmomenten besetzt. Diese neue Herausbildung von Aktienkapital, von großen Aktiengesellschaften und staatlicher Eingriffsfunktion viel stärker betont auf diesem staatlichen Pol, sowohl in Frankreich als auch eben in Deutschland. Und aber innerhalb dieser Gemeinsamkeit gegenüber der angelsächsischen Welt gab es nochmal eine andere Besetzung dieses staatlichen Pols selber oder dieses Vergesellschaftungsmodells, also höhere Vergesellschaftung, die in irgendeiner Weise über diese individualkapitalistische Reproduktion hinaustreibt, nämlich in Deutschland die spezifisch völkisch, rassistisch, antisemitisch Konstitution schon seit dem Kaiserreich. Auch die Bismarckschen Sozialreformen, die berühmten, die ja selber schon ein Moment dieser proto-fordistischen Entwicklung waren. Und das eben verbunden mit der Vorstellung und der Ideologie nicht bloß eines nationalökonomischen, nationalstaatlichen Zusammenhangs, sondern dessen Bestimmung als sozusagen völkische Entität, als ein völkisch-rassisch bestimmtes, berühmte Blutsgrundlage, diese völkische Bestimmung dieses Zusammenhangs, ein Spezifikum, was man aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts, der nachholenden deutschen Modernisierung auch herauslesen kann, auch eine bestimmte Lesart der Aufklärung schon, also das reicht tief zurück bis ins späte 18. Jahrhundert, aber diese spezifisch deutsche Geschichte, die also eine rassisch-völkische Grundlage dieser Konstitution, das festigt sich überhaupt erst aus in der fordistischen Entwicklung. Weswegen der Proto-Fordismus in USA, obwohl der Henry Ford auch seine antisemitischen Anwandlungen hatte, aber in USA ganz anders verlief, trotz derselben technologischen Grundlage als in Deutschland. Und ähnlich wie in Deutschland war es in gewisser Weise in Japan. Nicht umsonst waren sie ja die großen Verbündeten im Zweiten Weltkrieg. Die proto-fordistische Entwicklung sehr stark verbunden mit einem nationalen Korporatismus auf rassisch-völkischer Grundlage. In gewisser Weise auch in Japan. Das Tenno-Regime hat genau was ganz Ähnliches gemacht. Ja, von der Art und Weise, wie sich das konfiguriert, auch politökonomisch, war es zum einen, dass die Herausbildung des Aktienkapitals, die Herausbildung des damals neuen Finanzkapitals in der Hilferdingschen Diktion verbunden war mit einem Korporatismus innerhalb des Kapitals selber. Das heißt, einer Vielzahl von Überkreuzbeteiligungen dieser Aktiengesellschaften untereinander, dass sozusagen eine nationale Verzahnung stattgefunden hat. Jeder hockt sozusagen im Aufsichtsrat des anderen. Und darüber gibt es dann so auch informelle Regularien, die sich in Japan übrigens bis heute gehalten haben, wo der ganze nationalökonomische Zusammenhang über diese korporatistische Verzahnung von Industrieaktiengesellschaften untereinander, der großen zumindest, und des Bankkapitals, des Finanzkapitals, als ein Überbau über einen korporatistischen Zusammenhang ist. Der natürlich als solcher, weil er auch in diese nationalökonomische Form eingebannt ist, umso stärker staatlicher Regulierung oder auch informeller Absprache mit dem Staatsapparat zugänglich ist. Das ist ein großer Unterschied zur angelsächsischen Version der fordistischen Entwicklung. Das ist aber nur der eine Punkt. Der zweite ist dann eben, dass auch die staatliche Beteiligung an diesem Aktienbesitz oder sogar die staatliche Konstitution überhaupt der neuen Industriestrukturen, also in Deutschland das klassische Modell Volkswagen. Volkswagen, eine Lieblingsgründung von Adolf Hitler. Volkswagen von vornherein ein, nicht wie in USA, das Modell Ford als diese Form privatkapitalistischer, fordistischer Industrialisierung, sondern von vornherein ein staatlich-völkisch eingebundenes Modell. Und das ist eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg so geblieben. Zwar hat sich die Gesellschaft insgesamt ökonomisiert, am Weltmarkt ausgerichtet und später dann immer mehr individualisiert, oder es lässt sich auch schon in der fordistischen Entwicklung zeigen, aber diese Ökonomisierung und Individualisierung hat eben trotzdem dieses erstens mal als stummen Hintergrund, der dann natürlich nach Auschwitz nicht mehr thematisiert werden durfte, als stummen Hintergrund immer noch diese Logik einer völkischen Konstitution. Völkisch, rassistisch und antisemitische Konstitution, die man jetzt natürlich rein äußerlich abwehrt, aber inkorporiert bleibt sie in dieser Struktur mit drin. Übrigens ganz ähnlich, wenn auch anders gelagert in Japan, auch da rassistisch und völkisch und eben die viel stärkere Verzahnung, die Überkreuzbeteiligungen, genau wie in Deutschland, weswegen man dann eben auch vom Modell der Deutschland AG und der Japan AG gesprochen hat. Das heißt, es wurde eigentlich diese völkische Konstitution des Fordismus jeweils und diese korporatistische jeweils bloß den neuen Bedingungen angepasst, aber eigentlich nicht aufgelöst. Und bei VW, bei Volkswagen, war das ja auch so, dass bis heute ist es ja, es gibt das VW-Gesetz, es gibt die 18% Beteiligung an Volkswagen des Landes Niedersachsen, es gibt also diesen staatlichen Einfluss auf einen der größten Automobilkonzerne der Welt und das ist nicht bloß ein Überbleibsel, sondern ein konstitutives Moment dessen, was dann als Deutschland AG firmiert hat, nachdem er sich rein äußerlich von Auschwitz gereinigt hat, ne, und na, das antisemitisch nicht mehr und so, aber die Konstitution, auch die institutionelle, ist real so geblieben und da eben Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Wirtschaftswunderaufstieg gemacht haben, allen anderen voran, hieß es sogar Deutschland AG und Japan AG als Modell. Jetzt ganz unschuldig ökonomisch, politisch und nicht mehr scheinbar rassisch, völkisch, antisemitisch eingefärbt, aber die Konstitution ist eigentlich nie wirklich aufgearbeitet worden. Im Gegenteil, da waren wir immer noch ein bisschen stolz drauf, dass das jetzt zum Modell wird. Dazu gehört hat ja auch in Deutschland wie in Japan, wenn auch in unterschiedlichen Formen, nicht bloß die Überkreuzbeteiligung und Verzahnung weit über das, was Ähnliches in anderen Ländern passiert ist, hinaus, sondern auch und auch nicht nur diese staatliche Einflussnahme und Teilverstaatlichung oder staatlicher Aktienbesitz mit Schlüsselgrößenbeteiligung, sondern auch die korporatistische Einbindung der Gewerkschaften und der berühmten Industriearbeiterklasse, in dem also auch das ja schon im Nationalsozialismus auf den Weg gebracht worden ist, mit eben den Betriebsgemeinschaften. Volksgemeinschaft hat ihr Pendant gefunden in der Betriebsgemeinschaft. Und gerade eben bei diesen avantgardistischen Industrie, bei diesem Modell Volkswagen ganz besonders stark, die korporatistische Einbindung qua Mitbestimmung dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Gewerkschaften, gerade in diesen Schlüsselindustrien. Und diese Mitbestimmung lief auf nichts anderes hinaus, als dass nicht nur die wechselseitig die großen Aktiengesellschaften untereinander im Aufsichtsrat saßen, dass auch der Staat mit im Aufsichtsrat saß und sitzt bis heute, sondern auch eben die Gewerkschaftsvertreter und die Betriebsratsvertreter. Also dieses Modell der berühmten Betriebsratsfürsten, die nun absolut nichts Kämpferisches an sich haben, die Dudes-Freunde von Kanzler und Bankpräsidenten sind und die als diese Betriebsratsfürsten auch mit im Aufsichtsrat sitzen. Ich habe es dann so formuliert, in den Aufsichtsräten traf man sich wieder. Ne? Das war dieses korporatistische Modell. Das heißt, es hat natürlich auch unter den Bedingungen einer sehr starken Realakkumulation nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einer gewissen sozialen Befriedung geführt. Es gab ständige Aushandlungen, gerade über und mit diesen Betriebsratsfürsten und Gewerkschaftsvertretern in dem korporatistischen Apparat, was dann auch viel stärker als irgendwelche sozialen Kämpfe all diese Gratifikationen, die dann den sogenannten rheinischen Kapitalismus oder das spezifisch deutsche Modell ausgemacht haben, auf den Weg gebracht haben. Also medizinische Versorgung für alle, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Tod und Teufel, ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber eben nicht als Resultat eines selbstbewussten sozialen Kampfes, sondern als diese korporatistische Einbindung qua Finanzkapital und keynesianischer Regulation und eben als Figuren an der Spitze dieser Integration eben gerade diese Betriebsratsfürsten. Also gerade bei Volkswagen kann man das oder auch bei Daimler-Benz ganz modellhaft nachzeichnen. Ja, und jetzt in der dritten industriellen Revolution, jetzt kommt die ganz große Schwierigkeit oder das Hochproblematische. Jetzt wird die Deutschland AG abgewickelt. Denn unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution lässt sich dieses korporatistische Konsensmodell nicht mehr aufrechterhalten. Und es hat verschiedene Schwierigkeiten, weil erstens mal war es in den vergangenen 5 bis 10 Jahren so, also sagen wir mal die 7 Jahre gerade der rot-grünen Regierung, dass hier ein Zusammenhang ein bisschen schräg dargestellt worden ist. Weil auf der einen Seite hat Rot-Grün in Fortführung der Kohl-Administration in Deutschland bestimmte Elemente dieser Deutschland AG schon einfach weiter abgewickelt. Große Teile des Sozialstaats, berühmter Sozialabbau, auf den Weg bringen von Privatisierungen, Deregulierungen, also sind all die Stichworte für die neoliberale Revolution. Das ging eigentlich einerseits nahtlos weiter. Auf der anderen Seite, was aber wenig beachtet worden ist, hat ja Rot-Grün versucht und all das, was da dran hing, die Betriebsratsfürsten bei VW, die entsprechenden Landesregierungen Niedersachsen, die Gewerkschaftsrepräsentanzen und eben auch die rot-grüne Partei und ihre Hauptklientel, die haben eigentlich versucht, zusammen mit den Resten sozusagen oder den da noch vorhandenen Strukturen der Deutschland AG, zusammen mit einer bestimmten Generation von Unternehmenschefs, dazu gehört der Schremp von Daimler-Benz, der sich als Mr. Shareholder Value hat titulieren lassen, dazu gehört gerade Schröder und seine neue Mitte, die Klientel, die damit verbunden war und auch eben bei den Grünen ganz genauso, dazu gehört eben auch die ganze Mannschaft von VW, gerade der Peter Hartz, der Personalchef, der ja die berühmten Hartz-Reformen als Spiritus Rector mit kreiert hat. Und was da wenig beachtet worden ist, war, dass es hier eigentlich nicht bloß um die blanke Freisetzung der Deregulierung und der Marktfreiheit und der Auflösung der Deutschland AG geht, sondern um ein Selektionsprogramm, dass man also versucht hat, unter Ausgrenzung der Bevölkerungsgruppen, die sozusagen aus der Deutschland AG zu entlassen, die man glaubt nicht mehr durchfüttern oder mithalten zu können, also in den ganzen Bereichen entqualifizierte Arbeit, auch schon abstürzende Mittelklasse, Leute, die rausfallen, die ganzen Sozialstaatsgratifikationen bis hin zur Zweiklassenmedizin etc., aber das korporatistische Modell gleichzeitig für eine Minderheit zu erhalten und in die Globalisierung mitzunehmen und durch die Globalisierung hindurch aufrechtzuerhalten. Und die Hartz-Reformen sind eigentlich ein Bestandteil davon. Man hat ja auch dann, so wie man von Elite-Universitäten spricht mittlerweile, man auch von Kernbelegschaften spricht und eben also von sozialen Gruppen, die gewissermaßen, es ist auch schon gesagt worden, ich habe es auch mal so diese Formulierung aufgegriffen, die globalisierte Klasse quer durch die sozialen Schichten und institutionellen Träger. Die Leute, die es noch geschafft haben, die jetzt ein Teil der Deutschland AG wird aufgelöst, aber der andere, die Kernbelegschaften, die Elite-Universitäten, die rot-grüne Klientel, die neue Mitte, die Betriebsratsfürsten, dieser Klüngel, der sich in den Aufsichtsräten findet, die halten das Modell irgendwie noch aufrecht, aber jetzt als Ausgrenzungsmodell. Und wie es scheint, hält das aber nicht. Ich habe also hier in dem Buch dann so ein paar Sachen zitiert. Also das eine ist, dass diese Welt-AG von Jürgen Schremp, Daimler-Benz als Welt-AG, indem es auch an diesem Modell der Deutschland-AG noch in gewisser Weise festhält, bloß jetzt halt auf Weltebene sich zubewegt, auch noch festgehalten hat eigentlich an der komischen Vorstellung, dass man wirklich Autos baut und die verkauft und darüber Gewinn macht. Und das jetzt halt weltweit. Und insofern seine Titulierung als Mr. Shareholder Value eigentlich eine Illusion war. Weil er hat dann zwar nicht das gemacht an Investitionen, wie es im klassischen Fordismus dann der Fall gewesen wäre, wie es zum Beispiel Volkswagen und auch Daimler selber noch in den 60er, 70er Jahren gemacht haben, als sie etwa in Brasilien oder in den USA auf der grünen Wiese neue Werke hochziehen, ne, als Klon der eigenen, also Kapitalexport in diesem klassischen Sinn. Sondern was passiert hat, war ja schon mit in dieser zirkulativen Orientierung drin. Es wurde einfach Chrysler aufgekauft und Mitsubishi aufgekauft. Das heißt schon mehr Investment als Realinvestition, mehr zirkulatives Finanzinvestment. Bloß wurde das nicht konsequent durchgezogen, sondern dann mithilfe dieses zirkulativen Finanzinvestments sollte die realökonomische Welt-AG aufgebaut worden. Dummerweise hat sich herausgestellt, dass sowohl Mitsubishi als auch Chrysler eigentlich Todeskandidaten waren und dass man sich unter dem Aspekt, dass man die nicht etwa ausschlachtet und weiter auf die Reise in der Zirkulation schickt, wie es sonst die feindlichen Übernahmen sind, sondern dass man das wirklich zum Stützpunkt der realökonomischen Produktion und Akkumulation macht, das ist ganz böse in die Hose gegangen. Von daher wurde jetzt der Schremp in die Wüste geschickt. Und zwar unehrenhaft. Es war richtig eine Abservierung. Gleichzeitig ist ja was ganz Ähnliches, wenn auch noch nicht in aller Konsequenz, bei Volkswagen gelaufen. Da wurde wie bestellt und zur rechten Zeit diese Korruptionsaffäre aufgedeckt. Der Peter Hartz, der als der große neoliberale Reformer gibt, der wurde plötzlich abserviert, auch als eine fossile Gestalt eigentlich. Ganz ähnlich war es ja mit der Abwahl der rot-grünen Regierung, zumindest von der Seite der wirklich harten Shareholder-Value-Konzeption her, also volles Umschalten auf diese Zirkulationsorientierung, ging es ja sogar so weit, dass die Wirtschaftswoche kurz vor der Wahl so ein Titelcover hatte, wo also nach dem Muster der Marx-Engels-Lenin-Plakate der Pischetsrieder, der Schröder und der Hartz abgebildet waren und unter Unterschrift: Eine Epoche geht zu Ende, wir machen den Weg frei. Nach 80 Jahren, wie es in der Wirtschaftswoche so schön hieß, nach 80 Jahren Vereinigung, eine Auflösung, die auch einen allgemeinen Charakter hat, weil überall das neue Investment, Finanzkapital, sich aus den Industriebeteiligungen zurückzieht. Weil Kontrolle über die Realakkumulation ist kein Machtfaktor mehr. Daraus kommt nicht mehr genügend. Aber aus den Übernahmeschlachten, aus den Werfen ganzer Unternehmen, ganzer Konzerne oder ausgeschlachteter Konzerne in die Investmentzirkulation, da kann man Differenzgewinne machen. Ob das gesellschaftlich historisch tragfähig ist und was das mit Wertbildungsprozess im marktischen Sinn zu tun hat, ist denen ja scheißegal. Da haben die sowieso keine Ahnung davon. Die gehen einfach nach dem, was sich von der Krisenoberfläche her für sie darstellt. Und das heißt, in dem Maße, wie diese Einheit sogar auf der finanzkapitalistischen Ebene selber zerreißt, es hieß dann, die Deutsche Bank musste das machen, um nicht selber zum Übernahmeziel zu werden. Weil das Bankkapital oder den Banken immer noch konzentrierte Finanzkapital ist ja selber ein Kandidat für diese Zirkulationsorientierung. Und in dem Maße, wie dieser korporatistische Zusammenhang sich auf der Kapitalebene selber auflöst, ist natürlich die Korporation, der korporatistische Zusammenhang auf der gewerkschaftlichen und Belegschaftsebene erst recht nicht mehr möglich. Daher dann auch das Abservieren all der Figuren, die sozusagen dafür stehen. Peter Hartz, Auch die Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen und eben der Daimler sind da eben auch mit in die Schusslinie gekommen. Und eben das, wo man gedacht hat oder wo man denkt, politisch ist das sozusagen die Repräsentanz dieses Versuchs, ein Rudiment der Deutschland AG in die Globalisierung mit hinüberzunehmen, ein Rudiment dieses kooperatistischen Zusammenhangs schon auf Kosten anderer Teile der Gesellschaft, das geht nicht. Und das wird sich nicht halten lassen. Dass da retardierende Momente sind, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass jetzt urplötzlich Porsche bei VW eingestiegen ist. Das heißt, auf der Ebene des Industriekapitalismus, der großen Konzerne selber, gibt es immer noch Rettungsversuche dieses korporatistischen Zusammenhangs. Unter anderem hieß es, ich habe hier aus dem Handelsblatt vom November 2005 so einen Artikel, wo es heißt, der Einstieg von Porsche bei VW hätte eine feindliche Übernahme verhindert. Da finden schon diese Abwehrkämpfe statt, aber eben nicht mehr unter dem Flankenschutz des Finanzkapitals. Das Bankkapital steigt aus. Die mischen selber mit bei diesen Investment-Deals. Hier zerreißt also dieser Zusammenhang, ist nicht aufrechterhaltbar. Und jetzt kommt eben das Problem der ideologischen Reaktion. So wie die Linke, die Gewerkschaften und was man alles in diesen, oder auch soziale Bewegungen, so wie der Keynesianismus als Fundsache aufgeklaubt wird vom Abfallhaufen der Geschichte, der bürgerlichen Theorie und Ideologiebildung, so wird diese Deutschland AG, dieses korporatistische Modell aufgeklaubt. Dass man nämlich im Kontext dieser keynesianischen Nostalgie auch eine Deutschland AG-Nostalgie beobachten kann. Wir müssen es ganz genau nachprüfen, verfolgen, wie also diese korporatistische Vergesellschaftung unter Einbezug der Repräsentanzen von Lohnarbeit, Gewerkschaften und so weiter, wie das eingeklagt wird. Wie also mit der scheinbar einer sozialen Gegenwehr verbunden ist das Einklagen eines Modells, dessen völkische Wurzeln in Deutschland überhaupt nicht mehr mitreflektiert werden. Ich habe es dann so formuliert, also wenn sozialer Widerstand tatsächlich die Schwelle zur Eingriffsmacht, zur Fähigkeit, einen realen Widerstand zu leisten, erreichen soll, dann muss dieser Widerstand seinerseits genauso bewusst, vielleicht noch bewusster als die Gegenseite, als die Seite der Kapital- und Krisenverwaltungsrepräsentanz, diese Deutschland AG aufkündigen und ihre historischen Wurzeln aufdecken. Und genau das geschieht nicht. Kann man quer durch das ganze linke Spektrum verfolgen, genau das geschieht nicht. Im Gegenteil, das, was man vielleicht noch vor 20 Jahren sehr kritikabel gefunden hätte, das wird auf einmal zu etwas, was man partiell zumindest einklagen möchte. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich struktureller Antisemitismus. Auch das ist schwierig. Ich habe es jetzt selbst bei Gesprächen hier gemerkt. Also der Begriff, der wird nicht so gemocht. Kommt vielleicht auch daher, dass in der Auseinandersetzung mit den Antideutschen Antisemitismus so als Allerweltsdenunziationsmöglichkeit entdeckt worden ist. Und wenn jeder jeden Antisemiten nennt, dann ist das ja inflationär. Und außerdem jetzt das Finanzkapital kritisieren, das ist doch gar nicht per se antisemitisch. Ich möchte da dagegenhalten und sagen, dieser Begriff des strukturellen Antisemitismus ist gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der jetzt beobachtbaren ideologischen Krisenreaktion eminent wichtig. Das ist auch in anderen Ländern wichtig, das ist auch generell wichtig, aber in Deutschland aufgrund dieser besonderen Geschichte auch ganz besonders. Denn keynesianische Nostalgie ist verbunden mit impliziter Einklage der Deutschland AG oder bestimmter sozialpolitischer Momente davon, was nicht offengelegt und nicht diskutiert wird. Und dieses Einklagen der Deutschland AG wiederum unter Ausblenden der völkischen Wurzeln des Ganzen ist verbunden mit einer gewissen offenen Flanke gegenüber einer verkürzten Kapitalismuskritik, die anfällig ist für antisemitische Konnotationen. Und da müssen wir jetzt vielleicht ganz grundsätzlich einen Unterschied machen. Es gibt drei Aspekte von Antisemitismus, die sehr tief sitzen in der Geschichte des Kapitalismus, der Aufklärung und so weiter, die der Antisemitismus teilt mit anderen Ideologien. Das ist eben die gemeinsame bürgerliche Konstitution. Das ist zum einen die Subjektivierung der Kategorien, wie wir es auch im westlichen Marxismus finden, in der Postmoderne finden, die Subjektivierung der Kategorien, hier aber gewendet als die Schuldigen. Also es sind nicht Charaktermasken im marxischen Sinne, es sind nicht Repräsentanzen von einem Verhältnis, sondern das ist sozusagen mit Fleisch und Blut die Adresse, die zu nennen ist. Und das kann man an den Kategorien vorbeimachen, dass man also sagt, Schuld an der Krise ist eben das Finanzkapital und wir hätten eine wunderbare Realakkumulation und Kapitalismus wäre ganz wunderbar, wenn das böse Finanzkapital nicht wäre. Man kann das verkürzte Kapitalismuskritik nennen, indem eine Erscheinungsebene oder eine Vermittlungsebene dem Gesamten gegenüber ausgespielt wird. Ja, und hier versucht wird, einen Kausalzusammenhang, der in Wirklichkeit die reale Kausalität auf den Kopf stellt, zur Ursache zu machen. Und das Problem dabei ist aber, und jetzt kann man natürlich hergehen, das wird auch gesagt, das ist übrigens auch in dieser Verteidigungsbroschüre von Attac, die im letzten Jahr erschienen ist, wo man sich mit diesem Vorwurf des strukturellen Antisemitismus auseinandersetzt, der mit Händen und Füßen abgewehrt wird. Und immer wird gesagt, ja, wer das Finanzkapital kritisiert, der ist doch noch nicht Antisemit. Das stimmt auch. Es gibt viele, gerade auch Leute, die von Antifaschisten, Leute, die von links kommen, die diese verkürzte Kapitalismuskritik drauf haben und gleichzeitig sagen, aber mit Judenhass haben wir doch nichts zu tun. Und es ist aber eine völlig oberflächliche Betrachtungsweise. Denn in 200 Jahren Modernisierungsgeschichte hat sich diese Art von verkürzter, in verschiedenen Variationen, natürlich je nach Entwicklungshöhe des Kapitalismus, diese Art von verkürzter Kapitalismuskritik oder verkürzter Krisenanalyse oder Verkehrung der Krisenlogik amalgamiert mit dem, was man politische Ökonomie des Antisemitismus nennen könnte. Das heißt, um mal zurückzukehren zu dem Punkt Ideologiebildung als Eigenleistung des Bewusstseins und die Geschichte von ideologischen Strukturen, die es da schon gibt, auf die sich jede neue Verarbeitung immer wieder bezieht, beziehungsweise daraus ihre Nahrung zieht, weil das eben nicht erst seit heute oder seit gestern passiert, da gibt es einen ganz klaren strukturellen Zusammenhang zwischen dieser verkürzten Krisenanalyse und Kapitalismuskritik und der Herausbildung geradezu, Konstitution und der Verlaufsform des Antisemitismus in der Modernisierungsgeschichte. Mit anderen Worten, dieser Zusammenhang ist kein kontingenter, dass man sagen kann, naja, rein zufällig. Und das ist etwas, wenn jemand so denkt, dann kann er ja ganz unschuldig sein. Und inzwischen ist es ja so, dass es ja eigentlich fast ins Massenbewusstsein schon oder ins Schulbuchbewusstsein abgesunken ist, dass dieser Zusammenhang nicht völlig unbekannt ist. Dass man nicht ganz frisch, man kommt gerade aus dem Wald, hat keine Ahnung von Geschichte und denkt jetzt halt so. Und das ist irgendwie verkürzt, aber immerhin geht es in die richtige Richtung. Sondern das ist schon belastet, das ist schon durchdrängt von dieser antisemitischen Konstitution, dieser antisemitischen Ideologie. Und wenn das jetzt abgerufen wird, auch mit Fußnote, wir sind keine Antisemiten, ja, dann ist strukturell dieser Zusammenhang da. Und strukturell Antisemitismus heißt ja nicht, dass man sagen kann zu jemand, du bist ein struktureller Antisemit, sondern dass man hier eine Ideologiebildungsanalyse macht und sagt, da gibt es eine Diskursstruktur, die ist nicht unschuldig. Und wenn die jetzt in der Krise der dritten industriellen Revolution abgerufen wird, dann ist das brandgefährlich. Und wenn das gerade die Linke macht, aus Hilflosigkeit, aus Aufglauben des Keynesianismus, der keynesianischen Nostalgie und aus dem ganzen Kontext raus, mit impliziten Einklagen der Deutschland AG, weil das die Art und Weise ist, wie man dann den Sozialstaat wieder einklagt, solange man das nicht mitreflektiert und offenlegt, kommt ziemlich konsequent zu dieser verkürzten Krisenanalyse und Kapitalismuskritik. Das ist nicht dasselbe, was den traditionellen Marxismus ausmacht. Das stimmt ganz und gar nicht. Der traditionelle Marxismus hat sich immer scharf von dem, was er kleinbürgerlicher Sozialismus nennt, kleinbürgerliche Kapitalismuskritik, abgegrenzt. Und er hat verschiedene Schnittmengen mit der antisemitischen Ideologie, wie alle bürgerlichen Ideologien, die Arbeitsontologie zum Beispiel. Und er hat auch auf der Verteilungsebene bestimmte Konnotationen dazu, indem er zum Beispiel die Verteufelung des arbeitslosen Einkommens, die bösen Finanzkapitalisten, die arbeiten überhaupt nicht, Dabei hängen sie von früh bis Nacht am Computer. Aber davon abgesehen, die arbeiten nicht, die beziehen arbeitsloses Einkommen und rechtmäßig wäre nur ein auf realer Arbeit beruhendes Einkommen, wogegen ja der Marx schon einiges gesagt hat. Aber das war eben virulent im Arbeiterbewegungsmarxismus, solche verkürzten Vorstellungen. Aber das war nicht verbunden mit dieser Verkehrung in der Krisenanalyse. Das war nicht verbunden mit dieser Zuweisung, das Finanzkapital ist das Böse. Und um das deutlich zu machen, muss ich jetzt einfach ein paar Sachen vorlesen, weil da wird es schlagend. Und zwar zuerst mal Zitat aus dem guten alten Hilferding, was da nämlich wirklich der traditionelle Marxismus gesagt hat. Der Hilferding beschreibt also diese Entwicklung zum Finanzkapital unter anderem so. Die unabhängigen Industrien geraten immer mehr in Abhängigkeit von Kartellierten, um schließlich von ihnen annektiert zu werden. Als Resultat des Prozesses ergäbe sich dann ein Generalkartell. Die ganze kapitalistische Produktion wird bewusst geregelt von einer Instanz, die das Ausmaß der Produktion in allen ihren Sphären bestimmt. Dann wird die Preisfestsetzung rein nominell und bedeutet nur mehr die Verteilung des Gesamtprodukts auf die Kartellmagnaten einerseits und auf die Masse aller anderen Gesellschaftsmitglieder andererseits. Der Preis ist dann nicht Resultat einer sachlichen Beziehung, die die Menschen eingegangen sind, sondern eine bloß rechnungsmäßige Art der Zuteilung von Sachen durch Personen an Personen. Das Geld spielt dann keine Rolle. Es kann völlig verschwinden, da es sich ja um Zuteilung von Sachen handelt und nicht um Zuteilung von Werten. Mit der Anarchie der Produktion schwindet der sachliche Schein, schwindet die Wertgegenständlichkeit der Ware, schwindet also das Geld. Es ist die bewusst geregelte Gesellschaft in antagonistischer Form. Aber dieser Antagonismus ist Antagonismus der Verteilung. Die Verteilung selbst ist bewusst geregelt und damit die Notwendigkeit des Geldes vorüber. Das Finanzkapital in seiner Vollendung ist losgelöst von den Nährboden, auf denen es entstanden. Die Zirkulation des Geldes ist unnötig geworden, der rastlose Umlauf des Geldes hat sein Ziel erreicht, die geregelte Gesellschaft und das Perpetuum mobile der Zirkulation findet seine Ruhe. So erlischt im Finanzkapital der besondere Charakter des Kapitals. Zugleich erscheint das Eigentum konzentriert und zentralisiert in der Hand einiger größter Kapitalassoziationen, unmittelbar entgegengesetzt der großen Masse der Kapitallosen. Die Frage nach den Eigentumsverhältnissen erhält so ihren klarsten, unzweideutigsten, zugespitztesten Ausdruck, während die Frage nach der Organisation der gesellschaftlichen Ökonomie durch die Entwicklung des Finanzkapitals selbst immer besser gelöst wird. Mit anderen Worten, vielleicht zwei überraschende Punkte da drin, wer das sich nicht so präsent macht wirklich und das alles nachliest. Das war keine Ausnahmestimme der Hilferding, sondern das war bis in die Programme hinein der Sozialdemokratie eigentlich ganz klar. Ziel ist tatsächlich die Überwindung des Werts. Also es war sozusagen eine Wertkritik, ironischerweise, die vor dem Ersten Weltkrieg noch präsent war im traditionellen Marxismus. Nur war diese Wertkritik insofern eine verkürzte, das geht ja auch aus dem Zitat jetzt von Hilferding ganz klar hervor, als sie ja auf der Arbeitsontologie beruht. Das heißt, es wird die Überwindung des Werts rein zirkulativ postuliert, indem die Anarchie der Zirkulation dadurch, dass sich das Kapital selber in Gestalt des Finanzkapitals und der staatlichen Intervention immer mehr vergesellschaftet und zentralisiert,